Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sind Sie auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften im HR-Bereich? Platzieren Sie sich crossmedial auf jobs.personalmagazin.de. Erreichen Sie gezielt Experten aus Recruiting, Personalentwicklung und HR-Management. Personalmagazin Jobs, der HR-Stellenmarkt von Experten für Experten. Jetzt klicken und buchen. jobs.personalmagazin.de.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute mal mit einer Folge, von der man durchaus behaupten kann, es war nochmal eine Premiere.
Ja, wir haben nämlich schon häufiger Podcasts auf einer Messe aufgenommen, also zum Beispiel ein Podium als Podcast aufgezeichnet oder waren schon in der Podcastbox auf der ZPE.
Die war sehr kuschelig. Ja,
aber jetzt haben wir uns an einen Live-Podcast rangewagt, der wurde auch aufgezeichnet, also als Video, was wir eigentlich immer nicht so gerne mögen. Und das war bei der New Work Evolution, die parallel zu LearnTech stattfand.
Und ein kleiner Hinweis vorab, man hört es manchmal ein bisschen, dass da rund um uns auch durchaus Messebetrieb geherrscht hat. Also gegenüber hat ein Stand auch viele Leute angezogen, indem er Smoothies wurden. Unsere Producer versuchen das Beste, das noch rauszufüllen. Mal gucken, wie viel ihr dann noch davon mitkriegt.
Jetzt aber mal zu unserem Gast. Das war nämlich Markus Fäth. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe, Lehrbeauftragter an der TH Nürnberg und er hat das Konzept Radikal Arbeiten ausgerufen.
Jetzt wundern sich vielleicht manche, denn viele kennen ihn ja eigentlich mehr als New Work-Vertreter. Das Konzept hat er lange Zeit vorangetrieben. Er sagt jetzt aber auch, mit Radikal Arbeiten ist es schon nochmal ein Paradigmenwechsel, weil New Work ihm inzwischen zu verschwommen ist. Zu sehr ein Containerbegriff, in das man alles Mögliche reinpackt, nur nicht so die Grundthesen von Friedhof Bergmann. Und das greift er dann auch ein Stück weit wieder als Grundfesten in seinem neuen Konzept auf und stellt 5 Leitprinzipien insgesamt auf, die wir auch im Gespräch mit ihm durchgegangen sind. Und schon mal so ein kleiner Spoiler vorab. Lernen ist dabei natürlich besonders wichtig.
Für mich geht es darum, wie können wir die Lust am Lernen wieder steigern, wieder hervorholen. Und es geht im Grunde um Neugier und um Selbstwirksamkeit. Also die Leute müssen neugierig sein und sie müssen sich im Lernen als wirksam erleben, dass sie Erfolge haben. Also ich möchte erreichen, dass die Leute gerne lernen. Und ich möchte, dass sie wieder bewusst lernen. Und bei Organisationen geht es auch darum, dass die Organisationen den Menschen diesen Raum überhaupt mal einrichten und nicht sagen, das geht so ein bisschen nebenbei. Also ihr müsst eure Zeit ja immer auf den Kunden faktorieren und wir brauchen das und das. Und Lernen ist so ein bisschen nebenbei. Nee, ist es leider nicht. Und das möchte ich auch ein bisschen vermitteln.
Und wenn ihr jetzt erfahren wollt, worin genau diese Leitprinzipien bestehen, wie man die konkret ausführen kann, eben auch für das Lernen, dann würde ich sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute hier live auf der Messe New Work Evolution. Ja, und unser Gast und unser Thema jetzt vereint eigentlich alles an Themen, was wir so in unserem Heft besprechen. Und deswegen erstmal ganz herzliches Willkommen an Markus Fäth, Arbeitspsychologe und Autor des Buches, um das sich unser Podcast gleich drehen wird, namens Radikal Arbeiten. Schön, dass du heute da bist, Markus.
Hallo, danke, ich freue mich.
Ich habe eben schon gesagt, dein neues Buch heißt Radikal Arbeiten. Und als ich das gesehen habe, habe ich gleich gedacht, was heißt wohl für ihn radikal? Was ist wohl alles, was so in diesem Wort sich vereint? Und du hast ein Zitat in deinem Buch, das du zu dem Thema nennst, von Hermann Hesse. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Für mich entsteht bei diesem Satz eher so ein Bild von etwas Zartem. Ich kenne das auch von so Geburtskarten, da wird dieser Satz sehr gerne verwendet. Was daran ist jetzt radikal für dich?
Also tatsächlich verbinden ja manche Leute mit dem Wort radikal, als was wird hinweggefegt, etwas wird zerstört. Wir müssen da aufpassen. Das ist mit radikal gar nicht gemeint, sondern wenn man in den Duden reinguckt, ist die Hauptbedeutung von radikal eigentlich den Dingen auf den Grund gehen, das Wesen der Dinge erfassen. Also es kommt ja von Latein, radix, die Wurzel. Und in dem Sinne ist radikal Arbeiten gemeint, das Wesen der Arbeit wieder zu erfassen und uns auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Also etwas positiv Radikales, etwas, was Resonanz erzeugt, etwas, was Anschluss erzeugt und nicht etwas negativ Radikales, was zerstört und was Widerstand erzeugt.
Tatsächlich eben habe ich auch sofort an Radikalisierung gedacht. Und da sprechen wir ja auch gerade in der politischen Lage in Deutschland viel über Radikalisierung gerade. Du benutzt dann den Begriff der konstruktiven Radikalität. Das soll also dieses positive Aufbauende dahinter sein. Oder kannst du das nochmal einordnen?
Ja, also man sieht zum Beispiel, ich bleibe mal bei diesen politischen Bewegungen, wenn du die Bürgerrechtsbewegung in den USA hast oder wenn du historisch die Bürgerrechtsbewegung in Indien hast unter Gandhi, das waren alles Bewegungen, die haben sofort Resonanz erzeugt. Die waren konstruktiv. Da konnten sich viele Menschen erkennen und es entstand eine Bewegung. Und im Grunde geht es dem radikalen Arbeiten auch so. Es ist jetzt eine Philosophie, die jetzt nicht allen Leuten etwas überstülpen muss, wo man sagt, das muss ich mich dafür entscheiden oder ich muss mich dagegen entscheiden, sondern das radikale Arbeiten ist ein Denkangebot, was tatsächlich einen Sog erzeugen soll, wo Leute sich anschließen können, wie in einer Bewegung. Und die Philosophie lautet, wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, verändern wir das Ganze. Das ist mit radikal Arbeiten gemeint.
Du nennst für radikale Ideen 4 Merkmale. Vielleicht können wir die nochmal durchgehen, um das dann noch so aus radikale Arbeiten anzuwenden, was da am radikalen Arbeiten jetzt eben radikal ist. Das sind die Merkmale Paradigmenwechsel, Risikobereitschaft, visionäre Impulse und Beschleunigung. Können wir anhand der 4 Merkmale eben dieses radikale Arbeiten nochmal genauer definieren, aufzeigen, was das ist?
Ja, also nehmen wir mal das erste, den Paradigmenwechsel. Also mal ganz praktisch, ich habe in meiner Arbeit bis jetzt 2 große Ansätze kennengelernt. Das erste sind diese großen Change-Programme. Da wird eine Veränderung ausgerollt im Unternehmen und dann gibt es Change-Architekturen und es gibt Projektstrukturen und so weiter. Also ich sage mal, den wirklich ganz großen Bogen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich kennengelernt die ganzen Mindset-Geschichten. Also ihr habt einfach nicht das richtige Mindset oder wir brauchen jetzt das agile Mindset und so. Also den Leuten, ich sag mal, im Kopf rumschrauben wollen. Und das, ich bin ja Psychologe, aber sogar ich finde, das ist etwas übergriffig, ja. So, und was war meine Idee? Zwischen die großen Change-Programme und diese Mindset-Programme ein drittes zu setzen, nämlich Verhaltenseinladungen, also Ideen, wie man tatsächlich Dinge anders machen kann. Du musst nicht anders denken, du kannst als Einzelne Dinge anders machen. Einmal mit inspirierenden Sätzen, das sind 5 inspirierende Einladungssätze und dann mit den Methoden dahinter, die jeder machen kann. Und das ist für mich der Paradigmenwechsel, wenn ich sage, wie bringe ich zum Beispiel Veränderungen in Organisationen. Kein großes Change-Programm, kein Schrauben am Mindset, sondern die Überlegung in der Mitte, was ist mit Verhalten? Soll ich die anderen 3 auch noch ganz kurz? Oder?
Das wäre jetzt die Frage gewesen, wollen wir die auch noch kurz durchgehen, damit wir die also ein bisschen mit abhaken sozusagen. Die Risikobereitschaft einmal.
Ich möchte ganz kurz was zur Risikobereitschaft sagen, denn es wird auch oft, zum Beispiel, ich bleibe jetzt bei den Veränderungsprogrammen, es wird immer so ein bisschen so getan, wir starten am Punkt X und dann wird es irgendwie besser und dann fügt sich alles zusammen. So, aber wenn man anfängt, tatsächlich radikal zu arbeiten, kann es sein, dass die Umgebung das gar nicht haben will. Also ich habe auch früher in der Therapie gearbeitet und ich habe dann später auch sehr, sehr viele Coachings gemacht, auch Burnout-Coachings gemacht. Und da gibt es so einen Satz, also dass so ein Coaching wirksam wird, das siehst du daran, dass das Umfeld irritiert ist, weil die Leute wirklich was anders machen. Und das ist auch im radikalen Arbeiten so. Also wenn sich nichts verändern würde, dann hätten wir alle schön geredet, blablabla, aber es hätte keine Wirkung. Das heißt, wenn du durchs radikale Arbeiten eine Wirkung erzielst, dann wird es nicht jedem gefallen. Das heißt, du brauchst auch als Mensch eine gewisse Risikobereitschaft, um damit umzugehen. Aber das ist im Leben ist es immer so, wenn du aus der Komfortzone raus willst, musst du Dinge anders machen. Wenn du Dinge anders machst, dann gibt es Leute, die sich daran stören und denen gegenüber du das dann vertreten musst.
Ich glaube, das Merkmal der visionären Impulse erschließt sich irgendwie ein Stück weit. Aber was genau hat das jetzt noch mit Beschleunigung zu tun, das radikale Arbeiten?
Ich schreibe übrigens in meinem Buch, dass die Beschleunigung der problematischste Faktor ist. Ja? Jede Organisation, jeder Mensch hat seine eigene Veränderungsgeschwindigkeit. Also was man nicht machen sollte, ist, dass man beim radikalen Arbeiten auf wahnsinnige Geschwindigkeit setzt. Also es ist eher ein Zeichen dieser destruktiven Radikalität, dass die alles will und zwar sofort. Und das funktioniert nicht. Also wir Menschen, wir müssen uns an Veränderungen gewöhnen, wir müssen damit umgehen. Und jede Veränderung, jedes Andersmachen, auch im radikalen Arbeiten, hat seine oder ihre eigene Geschwindigkeit. Deswegen habe ich das als vierten Faktor reingenommen. Ich beschreibe das auch näher, aber es heißt nicht, radikales Arbeiten muss jetzt alles gleich und sofort sein, weil das würde den Menschen überfordern und wahrscheinlich auch die Organisation.
Jetzt ist öfter mal das Stichwort Veränderung gefallen, also Paradigmenwechsel. Man muss irgendwie risikobereit sein im Sinne von, ich verändere was, was sich auch in der Außenwelt zeigt. Ist diese Veränderung einer der Punkte, warum du gerade jetzt über radikales Arbeiten schreibst? Oder warum ist dir der Gedanke gekommen, jetzt braucht es dieses Buch und ein Umdenken beim Arbeiten?
Also das Lustige ist, ich denke ja nie, jetzt braucht es dieses Buch und dann schreibe ich ein Buch. Also das ist jetzt mein sechstes Buch. Und ich habe in meinem Leben auch sehr viel Musik gemacht, auch professionell. Und ich war auch an CD-Produktionen beteiligt und so weiter. Und du hast immer irgendwie diesen Moment, es wird unruhig in dir und dann muss es raus. Ja, so, es ist tatsächlich auch sowas wie so ein künstlerischer Akt. Und so ist es für mich persönlich, wenn ich Bücher schreibe. Das heißt, ich habe das gar nicht geplant, darüber ein Buch zu schreiben. Sondern ich hatte Ende 23 ein Treffen mit der Community, mit meiner damaligen Community. Das war alles im New Work-Bereich. Und im Grunde ging es darum, wie wollen wir weitergehen? Was wollen wir jetzt machen? Das war ein tolles Treffen. Aber irgendwann habe ich in diesen Vormittag rein die Leute gefragt, passt mal auf, ich habe einen Begriff im Kopf, den möchte ich jetzt einfach mal platzieren. Und zwar, der Begriff heißt radikales Arbeiten. Was denkt ihr darüber? Wie kommt es bei euch an? Und auf einmal war in diesem Raum eine Wahnsinnsenergie. Und es ging gar nicht mehr um das Alte oder es ging gar nicht mehr um New Work. Auf einmal ging es um radikales Arbeiten. Und das war nichts, was ich beabsichtigt hatte. Das war selber in meinem Kopf noch ein Gedankenexperiment. Aber schon da hat sich da so ein Sog erzeugt. Und dann haben sich Leute drum gruppiert. Wir haben eine Community gegründet, radikalarbeiten.de. Und erst nach ungefähr einem Jahr kam dieser Buchgedanke dazu. Aber dann ging es auch sehr schnell, weil ich hatte dann diese Idee, es muss raus. Und dann bin ich auf einen Haufe Verlag zu und dann haben die gesagt, jawohl, super, mach ein Buch draus. Dann habe ich praktisch das innerhalb von 3 Monaten rausgeschrieben, ja, ausgespeichert, wie man heutzutage sagt. Und das ist das Ergebnis. Und im Juli kommt es eben raus.
Also auch wenn jetzt vielleicht der Buchgedanke nicht gleich da war, du hast ja gesagt, diese Idee sozusagen hat sich in dir immer größer angefühlt und du hast die dann an die Community getragen. Warum aber diese Idee? Also kannst du irgendwie festmachen, warum du darüber nachgedacht hast, dass man da irgendwie was ändern muss?
Ja. Und zwar, ich war jetzt 10, 15 Jahre in der New Work-Szene aktiv, habe dazu auch veröffentlicht ein Buch und den New Work Charter, die man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Aber was in den letzten 1, 2, 3 Jahren mit New Work passiert ist, das hat mich ja enttäuscht. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens stelle ich fest, dass New Work ein Containerbegriff geworden ist. Er ist völlig beliebig geworden. Also man weiß, manche wissen gar nicht, dass New Work 40, 50 Jahre alt ist und von einem Sozialphilosophen in Michigan erfunden worden ist, der hatte überhaupt nichts mit Organisationen am Hut oder mit Wirtschaft. Im Gegenteil, das hat er abgelehnt. Also New Work ist ein Containerbegriff. Und zweitens erlebe ich, dass New Work zu einer sanften Ideologie geworden ist, hinter der ich lange selbst stand. Also ich habe auch gesagt, New Work ist Freiheit und New Work ist Selbstverantwortung und so weiter. Aber ich habe dann in der Arbeit mit Menschen und mit Organisationen gelernt, es gibt Leute, die wollen das nicht. Die können das auch nicht. Ja, was mache ich denn mit Menschen, die einfach nur ihren Job machen wollen? Die wollen in ihr Kästchen und das machen die gut. Ja, aber jetzt kommt der New Worker und sagt, komm, nutz mal deine Freiheit und mach doch mal Selbstverantwortung hier, ne? Organisier dich. Aber was machen diese Leute? Die fangen dann an zu schauspielern. Die müssen sich verstecken. Die müssen irgendwie so eine Mimikrie machen. Die müssen sich irgendwie tarnen. Und ich habe irgendwann gesagt, das kann es doch nicht sein. Also irgendwo zwischen Cargo-Kult und sanfter Ideologie muss es eine andere Möglichkeit geben. Und da habe ich für mich dann entdeckt, ich möchte mit dem radikalen Arbeiten ein universaleres Angebot machen und wirklich ein Denkangebot. Ich sage immer Denkangebot, das ist nichts, was ich in einem Change drüber stülpe oder ist nichts, was ich sage, du musst jetzt so denken, sondern das ist immer ein Angebot, was ich dem Menschen mache oder der Organisation mache und die können sich dann daraus rausholen, was sie brauchen.
Das heißt, wir treffen uns nächstes Jahr wieder auf der Radikal Arbeiten Evolution. Also ist das schon ein Konzept, das das sozusagen ablösen soll, das New Work Konzept? Oder weil du sagst, es ist halt einfach so versandet oder so, ja, hat sich selbst ein Stück weit abgeschwächt, dass es zum Containerbegriff ein Stück weit verkommen ist und du würdest jetzt radikal arbeiten als Konzept, als Nachfolgekonzept sehen, weil du sagst, da kann man nochmal frisch sozusagen auch ein Stück weit mit reinstarten und New Work ist einfach nicht da angekommen, wo es vielleicht hätte hinkommen können.
Also tatsächlich habe ich versucht, aus der Entwicklung, die New Work genommen hat, zu lernen. Und ich habe mir vor längerer Zeit mal eine Podcast-Reihe angehört vom Stefan Kühl. Und zwar, der hat 10 Podcast-Folgen gemacht über Bewegungen, über gesellschaftliche Bewegungen. Das habe ich mir angehört und habe ich mir gedacht, radikal arbeiten soll tatsächlich, ich bin jetzt mal total unbescheiden, das soll eine Bewegung werden. Also das soll auch keine Zugangshürden haben. Also in unsere Community kann erstmal jeder rein, kann sich vernetzen. Auch dieses Buch, das ist praktisch dazu gedacht, überhaupt einmal den Begriff populär zu machen, die Leute zu infizieren mit dieser Idee einer Arbeitswelt der Zukunft. Also einer Arbeitswelt, ich sage das ja auch immer explizit, ohne Bullshit, ohne Bürokratie, ohne Angst, mit einer gesunden Dynamik, mit dieser Arbeit, und das ist das Einzige, was ich mir aus dem New Work geborgt habe, diese Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Also damit verbindet sich schon eine Vision. Ich wäre jetzt nicht so vermessen, dass ich sage, radikal arbeiten wird das neue New Work. Aber es ist nicht als Managementmodell angelegt, sondern als Bewegung, an der jeder teilhaben kann.
Jetzt werden wir heute ausnahmsweise auch gefilmt bei unserem Podcast. Normalerweise haben wir immer nur die Audiospur laufen, aber deswegen möchte ich jetzt trotzdem nochmal beschreiben. Man hat so richtig gesehen eben, wie dein Gesicht gestrahlt hat, als du davon gesprochen hast, dass ich das so verbreiten könnte. Und wäre natürlich auch heute die Idee, wenn wir hinter diesem Podcast über radikal arbeiten ausstrahlen, vielleicht auch jemand reinhört und hinterher sagt, genau das ist das, was ich gerne verfolgen möchte. Aber das, um das wirklich verbreiten zu können, sollten wir jetzt mal so richtig reinstarten eigentlich. Was ist das denn jetzt? Wie funktioniert das denn jetzt? Was ist denn jetzt dieses Radikal-Arbeiten eigentlich genau? Jetzt hast du ja, also ich würde vorschlagen, wir machen es anhand deiner Leitprinzipien, die du dazu aufgestellt hast. Da ist dann auch das erste Leitprinzip Pragmatismus. Mach das, was funktioniert und lass alles andere weg. Wie genau gestaltet sich das?
Also das ist zum Beispiel ein Prinzip, wo ich Menschen und Teams einlade, sich tatsächlich mit dem Ballast zu beschäftigen, also mit der Bürokratie, mit dem Bullshit, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, ja, was können wir eigentlich alles weglassen? Was ist unnötig? Und es gibt ganz praktisch, machen Teams zum Beispiel Bullshit-Boards an der Wand, also entweder tatsächlich physisch im Büro oder sie machen es virtuell und da schreiben die dran, was sie glauben, dass in ihrer Arbeit weg kann, was unnötig ist, was uns aufhält. Und dann übe ich mit den Leuten so eine Art Routine. Alle 2 Wochen werden diese Bullshit-Boards hergenommen und man versucht, das, was uns aufhält, was uns belastet, was nicht mehr sein muss, von der Tafel zu entfernen und tatsächlich so zu verarbeiten, dass es uns nicht mehr belastet. Und was bei jedem Prinzip, du hast jetzt das erste genannt, was bei jedem Prinzip wichtig ist, das funktioniert so nach dem Pull-Faktor. Also du stellst sofort fest, ob das in der Organisation funktioniert oder nicht. Also wenn zum Beispiel so ein Team so ein Bullshit-Board macht, dann kann sein, dass das Team nebendran herkommt und sagt, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich will das auch haben. Das ist cool. So, und dann pflanzt sich das von Team zu Team fort. Oder auch nicht. Dann funktioniert das vielleicht nicht für diese Teams. Dann kann man etwas anderes probieren. Also diese 5 Prinzipien ist auch nichts, was du der Reihe nach machen musst oder was du alle machen musst. Überhaupt nicht. Es gibt ja noch die 4 anderen, aber tatsächlich aus der Erfahrung raus ist, dieses erste, mach das, was funktioniert und lass alles andere weg, ist das, was die Leute als erstes catcht, weil sie eben oft belastet sind von den Dingen, die sie von der echten Arbeit abhalten.
Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach die anderen Prinzipien auch durch. Ich habe eben kurz falsch gezählt, habe ich gemerkt, ich habe 7 gesagt, aber es sind 5.
Es sind 5, ja.
Genau, das nächste Prinzip wäre die Entfaltung. Was genau ist das beim radikalen Arbeiten?
Also Entfaltung bedeutet, der Satz heißt, bring das Beste in dir und anderen hervor. Also ich bin da so ein kleiner Bildungsnerd, ich nenne es so die humanistische Vermutung. Also man soll eigentlich dem anderen mit größtmöglichem Goodwill und einer Portion Vertrauen begegnen. Und es geht nicht nur darum, was ich kann oder was ich möchte, sondern es geht immer auch darum zu überlegen, was für Stärken, was für Bedürfnisse hat der andere. Das schlägt sich zum Beispiel dann auch in Methoden nieder, wie es gibt eine ganz tolle Methode aus den Liberating Structures, die das fördert, die nenne ich in meinem Buch. Oder es gibt so Botschaftertage, wo praktisch Leute die Abteilungen wechseln etc. Also so eine humanistische Vermutung, was kannst du gut? Wie kann ich das fördern? Wie können wir bestmöglich zusammenarbeiten? Also das steckt hinter dem zweiten Prinzip.
Und was steckt hinter Abgrenzung? Und nenn uns gerne auch da wieder so ein schönes Werkzeug. Mir hat das Bullshit-Board schon sehr gut gefallen. Also gerne mit einem Beispielwerkzeug auch hier wieder.
Ja, also die Abgrenzung, das heißt, schütze dein Privatleben vor deiner Arbeit. Ganz glasklar. Also ich habe jahrelang Burnout-Menschen von der Straße gekratzt. Das war wirklich schlimm. Und das waren zum Beispiel Extremfälle, wo die Arbeitsrolle immer weiter gewuchert ist in ihr Privatleben rein. Und ja, ich kenne das mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, flexiblen Arbeitsortmodellen, auch Homeoffice und so weiter. Ist alles ganz toll, technologisch, was man machen kann. Aber wir brauchen auch so eine Art Psychohygiene, damit die Arbeit nicht in unser Privatleben, in unser restliches Leben rüberwuchert. Und das war mir so wichtig aus meiner 20-jährigen Arbeit, dass ich das als eigenes Prinzip übernommen habe. So, was ist ein Werkzeug? Also ich möchte mal zwei nennen, ein total einfaches. Das ist das sogenannte Grenzritual. Grenzritual heißt, jeder überlegt sich ein Symbol, ein Bild, eine Handlung, wo er die Arbeit am Tag für sich abschließt. Also über die Türschwelle treten, zweimal ausatmen, mental die Arbeit hinter sich lassen. Eigentlich sehr einfach, aber man muss es machen. Erstes kleines Werkzeug. Zweites Werkzeug, etwas anspruchsvoller. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Arbeitsorganisation im Team zu digitalisieren. Also es gibt zum Beispiel ein tolles Beispiel der Waldkliniken Eisenberg. Das war damals in der Presse das Wunder von Thüringen, ist kein Scherz. Das Wunder von Thüringen, da koordinieren sich 350 Pflegekräfte völlig selbstständig. Wer geht wann heim, wer macht Vertretung, wer macht Urlaub, ohne dass da irgendwie jemand regulierend eingreifen muss. Die schaffen das, ihr Privatleben vor der Arbeit zu schützen und regeln das völlig in sich. Finde ich ganz toll.
Damit wären wir noch bei dem Leitprinzip Respekt.
Ja, auch ein banaler Satz. Begegne anderen mit Hilfsbereitschaft und Wertschätzung. Das klingt auch einfach, aber wenn ich Druck habe, wenn ich Konflikt habe, wenn, wie sagt der Engländer, when the shit hits the fan, dann fällt es manchen Leuten schwer, mit diesem, also diesen Respekt rüberzubringen, diese Hilfsbereitschaft rüberzubringen. Das fängt schon mal damit an, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, wie sie wirken. Also ich hatte mal einen IT-Leiter, das war ein Bär von einem Mann. Also der war 2 Meter so. Und der hatte zum Beispiel eine Teammitarbeiterin, die war 1,60 und die hat sich leider vor ihm gefürchtet. Aber dabei, das war ein total lieber Typ. Ne? Aber der musste sich selber ein bisschen so justieren, weil der seine eigene Wirkung gar nicht kannte. Und ich wage mal die Behauptung, es fällt uns schwer, in unserem Arbeitsalltag tatsächlich diese Wertschätzung und auch diese Hilfsbereitschaft. Was kann ich tun, um dich zu unterstützen? Nenne ich auch ein kleines Tool, das 3-Minuten-Coaching. Nur 3 Minuten, damit kann man effektiv andere Leute unterstützen. Das ist wunderbar, ein ganz kleines Tool, weil wir oft einfach damit beschäftigt sind, uns selber zu regulieren und dafür zu sorgen, dass wir selber nochmal aus den Augen gucken können.
Und dann kommen wir jetzt noch zu dem letzten Prinzip, das quasi mitten ins Herz unseres Podcasts trifft. Es geht nämlich ums Lernen. Was steckt denn da dahinter? Wie hilft es uns?
Also letztes Prinzip ist, erweitere täglich dein Wissen und Können. Das ist das letzte Prinzip. Und zwar geht mir es um Folgendes. Ich möchte, dass die Menschen wieder bewusst lernen und dass sie gerne lernen.
Das wollen wir alle.
Nein.
Aber
nein.
Nein?
Nein. Also ich habe 2 Kinder, die sind beide in der Schule. Und ich, meine kleine Tochter, die kam in der 2. Klasse. Nach 2 Wochen aus der Schule hat sich an den Küchentisch gesetzt und hat mir im Brustton der Überzeugung erzählt, Papa, ich kann kein Mathe. Und dann habe ich mich gefragt, was ist da passiert, dass diese Selbstsicht so krass gedreht worden ist? Und ich will jetzt gar kein Schulbashing machen, darum geht es mir gar nicht. Für mich geht es darum, wie können wir die Lust am Lernen wieder steigern, wieder hervorholen. Und es geht im Grunde um Neugier und um Selbstwirksamkeit. Also die Leute müssen neugierig sein und sie müssen sich im Lernen als wirksam erleben, dass sie Erfolge haben. Also im Grunde steckt in diesem fünften Prinzip drin, ich möchte erreichen, dass die Leute gerne lernen und ich möchte, dass sie wieder bewusst lernen. Und bei Organisationen geht es auch darum, dass die Organisationen den Menschen diesen Raum überhaupt mal einrichten und nicht sagen, das geht so ein bisschen nebenbei. Also ihr müsst eure Zeit ja immer auf den Kunden faktorieren und wir brauchen das und das und Lernen ist so ein bisschen nebenbei. Ne, ist es leider nicht. Und das möchte ich auch ein bisschen vermitteln.
Und kannst du das noch näher beschreiben, warum das Lernen so wichtig ist für dein Konzept radikales Arbeiten und diese Lust am Lernen und Selbstwirksamkeit und so weiter?
Also ich will mal ein Phänomen nennen, warum Lernen so unglaublich wichtig ist. Also ich beschreibe in meinem Buch zum Beispiel dieses Phänomen der Veränderungsgeschwindigkeit in Organisationen. Ich erlebe das in der Praxis ganz oft. Also entweder eine Organisation bleibt ein bisschen so stehen und verkrustet oder im Gegenteil, die macht so eine Art rasender Stillstand. Also ständiger Change, ohne dass sich tatsächlich was verändert. Dann bringe ich immer das Beispiel von einem Läufer, der den Berg hochrennt. Also das ist in Bayern ein beliebter Sport. Also ohne Witz, in Ruhpolding, die Leute gehen morgens um 5 aus dem Haus, die rennen den Berg hoch. Dann kommen sie wieder runter, dann duschen sie sich, gehen zur Arbeit. Ja, so sind wir heute mit Bayern, gell? Na, macht dann Spaß. So, aber der Vorteil von diesen Läufern ist, der Organismus passt sich automatisch an, du läufst hoch, und du atmest schneller und das Blut pumpt schneller und das alles funktioniert vollautomatisch. So, die Organisation kann das nicht. Die stellt sich nicht vollautomatisch drauf ein. Die Organisation muss lernen, so eine Art dynamischen Puls zu entwickeln. Das kann sie nur, wenn sie sehr viele Dinge über sich selbst lernt, über die Umwelt lernt und wie man mit dieser Veränderung umgeht. Also eine Organisation, die nicht lernt, beziehungsweise Menschen, die in der Organisation nicht lernen, gefährden ja irgendwann die Existenz der Organisation, weil sie was verschlafen und damit gefährden sie ja letztes auch ihren eigenen Arbeitsplatz. Ich möchte übrigens das Schlagwort der lernenden Organisation ein bisschen relativieren. Für mich ist es so, die Organisation lernt nicht, Menschen lernen in der Organisation. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wir müssen die Menschen vernetzen. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie gern lernen, dass sie selbstwirksam werden.
Und um mal bei diesem Bild zu bleiben, also ehrlich gesagt, für mich wäre es der größte Horror, müsste ich vor der Arbeit und vor dem Frühstück einen Berg hochlaufen. Und ich frage mich gerade, wenn wir bei diesem Bild bleiben, was müsste jetzt eine Organisation tun, dass ich, also ich halte es für ausgeschlossen, aber dass ich wirklich gerne das machen würde, weil ich einen Mehrwert darin sehe. Also im übertragenen Sinne, was müssen Organisationen an Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Art von Lernen, die ja der Organisation eben wieder zuträgt, auch stattfindet?
Also eine Organisation sollte sich als erstes ihre Bilanz angucken und sollte sich fragen, an was an Geld können wir investieren in diesen Bereich des Lernens? Also was können wir wirklich Zeit bereitstellen? Können wir Menschen bereitstellen? Können wir Räume bereitstellen? Denn wenn also diese Rahmenbedingungen nicht da sind, dann muss sich der Einzelne das immer irgendwie rausquetschen, ja, und rechtfertigen. Und ja, ich möchte auf die Tagung, das sind ganz, ja, Kaffee trinken kannst du auch hier oder so, ne? Also das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber manchmal läuft es ein bisschen so auf dem Niveau ab. Also diese Rahmenbedingungen der Organisation, die müssen stimmen. Und dafür brauchen die Menschen mit Entscheidungsmacht und mit Geld, brauchen die richtige Einstellung und dass denen das wert ist. Sonst funktioniert es halt nicht. Ja? Also Lernen ist ein Thema der Unternehmensführung und erst in zweiter Linie, meiner Meinung nach, ein Thema zum Beispiel von HR. Erster Punkt. Zweiter Punkt, man muss, wenn es an Lernformate geht, tatsächlich modern werden. Also man muss interaktiv werden, es muss attraktiv sein, die Inhalte müssen passen. Also ich persönlich arbeite ja auch beim Thema Leadership und was ich da teilweise sehe, da graut es einem.
Also immer noch diese Sache von den Lerntypen, ja, oder diese Persönlichkeitstests, MBTI und DISC, also die auf diesem längst widerlegten Typenmodell basieren. Das ist einfach nicht wissenschaftlich. Und man müsste diese Lerninhalte tatsächlich mal säubern und müsste sich sagen, was ist wissenschaftlich gesichert, damit sich die Qualität der Lerninhalte einfach deutlich steigert.
Du schreibst auch in deinem Buch, dass das Ganze kein reines Mindset ist, sondern ein sogenanntes Action Set. Also, dass wir auch Werkzeuge zur Verfügung haben oder die eben benutzen sollten, um dieses radikale Arbeiten umzusetzen, und zwar auf drei Ebenen, beim Einzelnen, im Team und bei der Organisation. Und wir haben eine Kategorie im Podcast. Erklär uns doch mal konkret bei dem Paradigma Lernen. Welches Werkzeug können wir da eben nutzen, um zum radikalen Arbeiten zu kommen?
Ganz konkret.
Also ich würde zwei vorstellen, das ganz klein, und zwar jeder von euch, ihr seid wahrscheinlich alle Profis hier, ihr kennt diese Vernetzungsformate, Lean Coffee, Lunch and Learn, was auch immer. Also ich würde alle kleinen und großen Formate unterstützen, die überhaupt einmal dem Austausch dienen. Ich mache das in meinen Workshops immer so, es gibt für mich ein Format, auch wieder aus den Liberating Structures. Ich habe dahin keine geschäftliche Verbindung oder so, aber ich finde einen tollen Werkzeugkasten, das Conversation Café, das die Leute zu einem Thema in den Austausch bringt. Also überall Austauschplattformen anbieten und durchführen, die überhaupt mal die Leute ins Reden bringen. So, zweites Werkzeug ist dieses 3-Minuten-Coaching, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da kann man sich auf dem Flur treffen und es sind immer nur drei Fragen. Die erste Frage ist, woran arbeitest du gerade?
Blablabla.
Ja. Was gibt es, das dich hindert, einen Schritt weiter zu kommen?
Blablabla.
Und was kann ich tun, damit ich dir da weiterhelfen kann? So. Und das ist praktisch wie so ein strukturierter kleiner Dialog. Da braucht man kein komplettes Mitarbeitergespräch oder ein Team-Meeting. Aber das ist dieses 3-Minuten-Coaching. Am Anfang fühlt sich es ein bisschen so wie so ein Anzug, der so ein bisschen irgendwie drückt und so weiter. Aber wenn man mal gewohnt ist, sich auf diese Art ganz klein, ganz gezielt, ganz strukturiert sich zu unterstützen, dann kann man auch in kurzer Zeit tatsächlich Lernfortschritte erzielen.
In deinem Buch nennst du auch noch ein Werkzeug auf der Ebene des Lernens, beziehungsweise im Paradigma Lernen, aber auf der Ebene der Organisation, und fasst es unter dem Begriff Learning Ecosystem zusammen. Das ist ein Begriff, der hier auf der LearnTech auch ganz gern begegnet, wobei ich glaube, dass da meistens was anderes als bei dir gemeint ist, nämlich meistens eher ein sehr umfassendes Software-System. Was genau verstehst du denn unter dem Learning Ecosystem?
Ganz simpel. Ich verstehe darunter, dass diese ganzen Parts gut zusammenspielen. Man braucht eine Skizze davon, wie Lernen in der Organisation aussehen soll, erstens. Zweitens, man braucht die unternehmerische Entscheidung, da Budget und Investitionen reinzustellen. Drittens, man braucht eine technische Infrastruktur, da kommt die Software. Aber wie ich von einem Kollegen gelernt habe, die Magie kommt nie vom Tool. Ja, fand ich geilen Satz, die Magie kommt nie vom Tool. Das heißt, du brauchst auch als weiteres Inhalte und Menschen, die passgenau das bedienen, was die Organisation braucht. Also du brauchst Learning Professionals, nicht nur aus dem technischen Bereich, die mit den Menschen zusammenarbeiten. Was braucht ihr und wie können wir das aufbereiten? Und das zusammen ist für mich so ein Learning Ecosystem.
Du hast es vorhin selbst schon mal angesprochen und ich habe das gedanklich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Inwiefern richtet sich denn jetzt dieses radikale Arbeiten an den Einzelnen, oder inwiefern setzt du dann doch eben bei der Organisation und den Strukturen an? Also wenn du als Tool das Learning Ecosystem empfiehlst, dann geht das ja die ganze Organisation etwas an. Also wo ist der Ansatz? Ist der Ansatz, der Einzelne soll radikal lernen und verändert die Organisation, oder gibst du schon für beide Ebenen was mit?
Ich habe ja meine Tools ein bisschen so eingeordnet, Methoden für den Einzelnen, für das Team und für die ganze Organisation. Aber was ich sage, radikal arbeiten ist in erster Linie ein Ansatz für den Menschen. Jeder von uns hier, so wie er da gerade steht oder sitzt, kann sofort radikal arbeiten. Er kann sich sofort von einem Satz inspirieren lassen, kann sich ein Tool, eine Methode hernehmen und kann sagen, das setze ich um. Also wir brauchen eben kein großes Change-Programm. Wir müssen aber den Leuten auch nicht im Mindset rumschrauben. Mein Lieblingssatz ist immer,
Wenn viele Menschen an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann verändern wir auch das große Ganze. Das ist der Bewegungscharakter des radikalen Arbeitens.
Und ist es das, was du auch gerne erleben würdest, sozusagen, dass dieses Konzept das große Ganze verändert? Also ist das auch ein Ziel deines Buchs und deines Gedankens?
Ja. Also ich möchte, ich möchte tatsächlich, dass das radikale Arbeiten Menschen inspiriert, dass es Organisationen verändert und vielleicht sogar in die Gesellschaft reinwirkt, weil als Psychologe beschäftige ich mich nun mal mit dem Menschen. Und ich möchte, dass Menschen an sich was vom radikalen Arbeiten haben, dass sie davon inspiriert werden und dass sich dadurch auch ihre Arbeit und vielleicht auch ihr Leben positiv verändert, ja.
Und würdest du sagen, wenn Menschen radikal arbeiten, ist alles, was dazugehört, wie zum Beispiel auch das Lernen, automatisch dann auch radikales Lernen?
Nee, so würde ich es nicht sagen. Also ich würde tatsächlich sagen, radikales Arbeiten ist eher wie so ein Wollknäuel. Du fängst an einer Stelle an und wenn du gut dabei bist, nimmst du den nächsten Punkt oder dann nimmst du den nächsten Punkt. Leben und Arbeit, das ist ganz schwer vorhersagbar. Ja, das hat seine eigene Dynamik. Jeder hat ein eigenes Auffassungsvermögen, eine eigene Geschwindigkeit, eigene Aufträge. Deswegen, wie gesagt, es ist ein Denkangebot, es ist eine Inspiration, aber eben auch mit einer praktischen Umsetzungshilfe. Es ist zwar ein Action-Set, aber es ist kein Das-musst-du-jetzt-machen-Set.
Und jetzt kam mir gerade noch eine Frage. Also wir lernen ja jetzt gerade erst dieses Konzept kennen und dieses Denkangebot. Aber du selbst, würdest du sagen, du hast schon angefangen, radikal zu arbeiten? Und wenn ja, an welcher Stellschraube konntest du selber schon drehen? Wie sind deine Erfahrungen?
Naja, ich versuche ja zum Beispiel in meinen Coachings den Leuten die Prinzipien des radikalen Arbeitens schon nahezubringen. Und ich versuche auch tatsächlich in meiner eigenen Arbeit diese Prinzipien zu beherzigen. Also es vergeht kein Tag, ohne dass ich nicht zum Beispiel mir mindestens auf YouTube einen Wissensschnipsel anschaue und wenn er nur 6 oder 7 Minuten dauert, weil ich genieße es auch, mich jeden Tag mit Lernen, mit Wissen zum Beispiel zu konfrontieren. Ich bemühe mich auch immer, die Leute mit Hilfsbereitschaft und mit Wertschätzung zu behandeln. Also ich gehe zu vielen Leuten mit einem Lächeln oder ich gehe auf die Bühne und strahle die Leute erstmal an. Nicht, weil es mein Programm ist, sondern weil ich tatsächlich, ich arbeite gern mit Leuten. Ich mag die, ja, sonst wäre ich im falschen Job. Und meine Idee wäre, dass sich dieses Feuer tatsächlich von Mensch zu Mensch ein bisschen weiterentwickelt, weil das ist etwas, was uns die KI zum Beispiel niemals abnehmen wird. Wir brauchen immer die Zusammenarbeit. Wir müssen uns ja von Mensch zu Mensch begegnen. Und wenn wir das mit Respekt machen, wenn wir gegenseitig lernen, wenn wir die Räume schaffen, damit wir uns begegnen, dann wird sich auch unsere Arbeit verbessern. Und was ich machen kann, ist, dass ich den Leuten ein Fenster aufmache, eine Idee davon gebe, wie sie jetzt bei sich selbst da durchgehen können. Und wie gesagt, wenn das viele Leute machen, wenn ich damit viele Menschen erreiche,
das wäre eigentlich schon ein schönes Abschlusswort an dieser Stelle. Schon mal vielen Dank an dich. Und wir haben aber am Schluss jetzt noch die kleine Herausforderung an dich, das Ganze nochmal zusammenzufassen sozusagen als Antwort auf unsere Abschlussfrage, aber nur in 2 bis 3 Sätzen. Und die Abschlussfrage ist, wie lernen wir radikal zu arbeiten?
Nehmt euch die 5 Sätze her und dann denkt ihr mal eine halbe Stunde drüber nach und spürt mal, was spricht mich von den Sätzen als erstes an? Und diesen Satz versucht ihr an eurem nächsten Arbeitstag morgens umzusetzen. Geht mit wachen Augen durch euren Arbeitsalltag und fragt euch, wo ist meine Chance? Was kann ich tun, damit das Wirklichkeit wird? Das ist nämlich nicht die Wirklichkeit, das ist meine Wirklichkeit und die kann ich verändern. Das wäre tatsächlich ein praktischer Tipp.
Das hat auch die Anforderung mit den 2 bis 3 Sätzen erfüllt. Insofern vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast und was du uns jetzt auch nochmal mit auf den Weg gegeben hast, was wir direkt umsetzen können. War ein sehr spannendes Thema und bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß allen noch auf der Radikal Arbeiten Evolution und vielleicht bis nächstes Jahr.
Ja, danke, ich würde mich freuen.
Also ich muss sagen, ich finde, der Markus lädt uns dazu ein, dass wir direkt in die Checkout-Frage übergehen und jetzt gar nicht mehr so arg das Gespräch zusammenfassen.
Aber wir sind heute so ganz faul, oder wie?
Nee, ich finde einfach, das ist eine Steilvorlage, wenn er sagt, man soll sich ein Prinzip rauspicken und überlegen, wo man da mal ansetzen könnte. Und das lädt eben genau zu der Frage ein. Christina, welches Prinzip würdest du dir denn rausnehmen?
Checkout.
Ich gebe zu, ich habe mir die Prinzipien noch mal kurz rausgeschrieben, damit ich noch mal kurz drüber nachdenken kann. Und ich glaube, ich bleibe im Moment am meisten beim Prinzip der Entfaltung hängen. Bring das Beste in dir und anderen hervor. Einerseits das Beste in dir, also in mir hervorbringen. Dann selbst zu reflektieren über die eigenen Stärken halte ich einfach für besonders wichtig, damit man sich dann eben auch im Berufsleben gut einbringen kann. Und gleichzeitig finde ich es immer wieder toll, wenn man Stärken bei anderen entdeckt und die dann so ein bisschen herauskitzeln kann und auch so einsetzen kann, dass die halt wirklich zum Team nochmal beitragen und irgendwie da auch nochmal aufleben und nochmal motivierter sind, weil sie einfach sich in einem Umfeld begeben, wo sie wissen, ah, das kann ich gut und das mache ich gerne. Das würde mich jetzt gerade im Moment ansprechen.
Das klingt doch super. Dann sage ich mal, natürlich wäre es bei uns beiden sicher auch das Lernen. Aber das wäre jetzt schon fast so einfach, wenn wir uns das beide rausgreifen. Ich glaube, ich würde den Pragmatismus nehmen. Mach das, was funktioniert und lass alles andere weg. Also gerade in Phasen wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr, wenn ganz viele Messen sind, nebenher das Heft produziert wird, wir jetzt eben auch sehr viele Podcasts vorproduziert haben, da muss man, finde ich, schon sehr priorisieren und schauen, was geht jetzt gerade und bei welchen Aufgaben können wir im Moment vielleicht auch ein bisschen den Puls rausnehmen. Das finde ich nicht immer einfach, aber deswegen ist es, glaube ich, was, worin man sich schon auch üben kann, damit es besser wird.
Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, was du so alles weggelassen hast.
Genau.
Gut, aber üben ist natürlich immer ein gutes Stichwort. Und zum Lernen haben wir natürlich auch ausreichend Material für euch. Wie immer gilt, wenn ihr über unsere App unsere Inhalte lesen wollt, geht das. Oder natürlich auch über unser aktuelles Printmagazin, über unsere Online-Plattform kriegt ihr immer alle aktuellen News und natürlich auch über LinkedIn.
Insofern, glaube ich, bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen. Schaut euch doch auch mal um, welches Prinzip euch anspricht. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, mach's gut, tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.